Geschätzte Jazz-Podcast-Hörerinnen und Hörer, willkommen zur November-Ausgabe. Bei der Gründung von Jazz Chur ist neben dem Kerngeschäft, also dem Veranstalten von Konzerten, auch ein selbst gewählter Auftrag weit oben auf der Prioritätenliste gestanden, nämlich die Nachwuchsförderung. Neben Workshops, Schulbesuch und diversen Projekten bietet Jazz Chur den jungen MusikerInnen in Graubünden regelmässig eine Bühne. Weil jede Jazzszene kann sich nur dann entwickeln, wenn sie auch dafür sorgt, dass junge ZuhörerInnen und MusikerInnen nachwachsen, nachrücken. Grundsätzlich ein wichtiger Punkt in jeder Organisation, davon können die meisten Vereine landauf, landab ein Liedli singen. Ja, und so hat es uns besonders gefreut, wo wir gehört haben, dass sich eine Maturandin in ihrer Arbeit mit dem Jazz in Chur befasst. Und wir haben gefunden, darüber müssen wir schwätzen. Und das machen wir auch nach dem Musiktipp in Kooperation mit dem Magazin Jazz & More. Der Musikjournalist Christoph Thurnherr stellt euch in diesem Monat die Sängerin Sadet Türkötz vor. Mein Name ist Christian Müller und gemeinsam spazieren wir durch den Jazz-Podcast.
Jazz Chur Podcast.
Es ist nicht Jazz im eigentlichen Sinn, den Sadet Türkötz macht. Oder etwa doch? Die kasachisch-türkische Sängerin lebt seit den 80er Jahren in Zürich und seit sie als einigermaßen spät Berufene zur Musik und zur Kultur ihrer Heimatregion gefunden hat, wühlt sie mit ihrer Kunst die herkömmlichen Genres wild durcheinander, verwischt vermeintliche Grenzen und beseitigt Vorurteile zuhauf. Obwohl Türkötz Gesang doch immer auch in die fremde, orientalische Ferne entführt, ist es doch die westeuropäische Jazzszene, in der ihre Stimme am ehesten akzeptiert wird. Beim Chuchipati Orchestra des Appenzeller Experimentalmusikers Patrick Kessler ist sie mit dabei, bei dem unter anderem auch Mats Gustafsson, Julian Sartorius und viele weitere mitwirken. Hier hören wir sie mit dem amerikanischen Saitenschamanen Elliot Sharp, der in den 70er Jahren als psychedelischer Musiker in Avantgarde-Rockgruppen aufgefallen ist, dann in die Musik von Theater, Tanz und Film wechselte und sich heute einen Namen in der New Yorker Downtown-Szene gemacht hat. Das Stück Kumuska der gleichnamigen CD ist geprägt vom Bordun, diesem erdenden, durchgängig gehaltenen Grundton. Darüber entfaltet sich Sadet Türkötz Stimme wie eine Blume. Nicht ein filigranes, zerbrechliches Pflänzchen, wie etwa die Rose oder gar der Mohn, vielmehr ein in seiner unbeirrbaren Schönheit faszinierendes Gewächs, das selbst an den unwirtlichsten Orten blüht und gerade dort als Zeichen des Lebens aufwühlt, wo man es am wenigsten erwarten wird. Es ist nicht nötig, die vielleicht reale, vielleicht fiktive Sprache zu kennen, um die Stimmung des Stücks in Worte zu fassen. Auch ein abstraktes Bild oder ein freies Solo wird verstanden, ohne dass dazu Worte, Zeichen, Bilder oder Metaphern nötig sind. Sadet Türkötz entführt in das Reich der Geschichten, scheinbar schlicht mit ihrer weisen, umgarnenden und vor allem faszinierenden Stimme.
Thank you.
Sophia Giovannini besucht das Gymnasium in Chur mit dem Schwerpunktfach PPP, Philosophie, Psychologie und Pädagogik. Sie ist in Chur aufgewachsen, wo sie auch mit ihren Eltern und ihrem Bruder lebt. Sie klettert gern und spielt schon ein Weile Saxophon. Sie hört gern Jazzmusik und hat sich für ihre Maturaarbeit ein ganz besonderes Thema ausgesucht. Ein Podcast zur Churer Jazzszene. Ganz im Sinn von Nachwuchsförderung ist für uns klar gewesen, die Maturaarbeit wollen wir euch nicht vorenthalten. Wir haben Sophia getroffen und wollten von ihr wissen, wie es zu dieser Arbeit gekommen ist.
Du hast eine Maturaarbeit gemacht, Sophia, über die Entwicklung des Jazz in der Stadt Chur. Wie kommt man auf die Idee, für seine Maturaarbeit ein solches Thema zu wählen? Das liegt nicht auf der Strasse. Per se?
Nein, eigentlich nicht. Also, wir sind in der Sommerferien weg mit einer befreundeten Familie und dann irgendwann ist halt beim Znachtessen so die Frage aufgekommen, ja, Maturaarbeit, was will ich überhaupt machen? Und dann irgendwann ist dann mal so die Idee aufgekommen, ja, ein Podcast über ein Thema im musikalischen Bereich. Und dann sind da ganz viele verschiedene Ideen gekommen, so über Beatles und oder Pink Floyd oder alles Mögliche. Und dann habe ich dann aber, wo die Schule wieder angefangen hat, mal ein Gespräch geführt mit meiner Betreuungslehrperson, dem Herrn Kuratle. Und dann haben wir dann aber uns darauf geeinigt, um ein Thema im lokalen Bereich auszuwählen, einfach weil es auch viel mehr Möglichkeiten bietet, um Interviews zu führen und dann so auch mit den Leuten in Kontakt zu kommen, was ich sonst halt die Möglichkeit hätte, ja sonst nie gehabt. Und dann nachher bin ich dann irgendwie so, ist dann irgendwann so die Idee aufgekommen, Jazz-Szene in Chur, und das ist halt für mich von Interesse gewesen, weil ich schon seit jetzt ein paar Jahren Saxophon spielen und mich eigentlich auch für Jazz interessieren und ich es eine mega spannende Musikrichtung finde.
Wieso ein Podcast? Das hätte dich von Anfang an auch interessiert als Format, oder?
Ja, also ich finde das Format vom Podcast mega spannend. Also so, dass man das von überall, jederzeit kann man etwas hören und man kann etwas dabei lernen und es ist spannend gestaltet. Und mich interessiert schon länger, also so die ganze Software, die man braucht, halt, um einen Podcast zu schneiden. Ich habe das nachher auf Logic Pro aufgenommen und ich habe das eh immer schon mal lernen und habe dann so gefunden, mit einem Podcast wäre das eigentlich die ideale Möglichkeit, um das eigentlich zu verbinden. Dann habe ich das so gerne brauchen und auch lernen.
Und der Jazz, das ist das andere, was du jetzt gesagt hast. Du hast schon einen Zugang oder hast einen Zugang gehabt schon zum Jazz. Wie ist der entstanden? Ist der über das Instrument Saxophon Unterricht oder gibt es noch eine andere? Ein anderer Grund, warum du den Jazz schon entdeckt hast für dich?
Also bei uns daheim ist irgendwie immer schon viel Jazz gelaufen oder so und dann halt früher mehr im Hintergrund, einfach ja, so nebenbei und dann, also weil es meine Eltern gehört haben und dann habe ich irgendwie auch bis Anfang an selber Jazz los, aber nachher vor allem dann, wo ich angefangen habe, Saxophon zu spielen, habe ich natürlich auch mal wollen, so ein bisschen Musik hören, wo dann halt Saxophon drin vorkommt und dann ist dann Jazz schon naheliegend. Mhm.
Genau. Du hast dich technisch also auch weitergebildet im Rahmen von diesem Podcast. Hast du noch andere langfristige Überlegungen gehabt, wo du gesagt hast, eine Themawahl für eine Maturaarbeit ist ja für viele manchmal auch schon fast eine Vorgabe beruflich in eine Richtung, wo man sagt, hey, ich mache etwas in Biologie, weil ich Medizin will studieren. Oder hast du auch so einen Hintergedanken gehabt oder ein Bestreben oder gar nicht?
Also angefangen habe ich es eigentlich mehr mal, weil irgendwie Musik, so generell das ganze Thema hat mich interessiert und eben Podcasts oder das Format vom Übermittlauf von Wissen, eben auch gerade in Form von so sozialen Medien und so, das hat mich schon interessiert. Aber ich hätte jetzt dort noch nicht gesagt, dass es, also, ich hätte noch nicht können sagen, doch, vielleicht könnte ich mir später etwas vorstellen, in die Richtung zu machen. Jetzt bin ich immer noch nicht sicher, aber es ist sicher auch eine Option, weil es hat echt Spass gemacht.
Podcast machen bedeutet auch Hürden überschritten oder auch überhaupt so eine Maturaarbeit. Zum Beispiel, wo nimmt man etwas auf, wie wir zwei jetzt hier in Herrengasse im Jazz-Kurbüro und wir draussen lachende Menschen gehört vorbeilaufen, was voll okay ist, weil wir das Setup hier gewählt haben. Wir können auch in einem klangtoten Raum das aufnehmen, dann wäre es ganz eine andere Sache. Wir sind jetzt da und das ist voll okay. Was für Hürden hast du müssen nehmen? Was sind so die grossen Probleme, die sich dir gestellt haben?
Also zuerst mal das erste grosse Problem, wo also eigentlich im Nachhinein überhaupt kein Problem war, ist einfach sind mal die Interviews für mich. Einfach so, dass auf andere Leute so angehen, die anschreiben und dann auch so mich mit denen treffen, liegt eher halb außerhalb von meiner Komfortzone. Und dann bis ich mal zu dem Punkt gekommen, wo ich dann überhaupt so gesagt habe, doch jetzt schreibe ich dir an und mach das, ist es irgendwie recht lang noch gegangen. Die ganze Angst davor ist völlig unbegründet gewesen, weil ich nur positive Erfahrungen gemacht im Nachhinein. Aber das wäre so die erste Schwierigkeit gewesen. Und dann nachher hat sich das mit der, also, wie jetzt gerade gesagt, ist Hintergrundgeräusch und so, hat sich dann zum Teil gerade ergeben, weil ich mit Andi Schnutz habe ich das Interview in der Musikschule aufgenommen. Dann mit dir habe ich es ja über das Telefon gemacht und beim Andrea Engi bin ich daheim gewesen, aber mit dem Interview von Rolf Gafflisch, das habe ich in einem Kaffee aufgenommen. Dort hat es recht viel Hintergrundgeräusch gehabt und dann habe ich zuerst noch gedacht, ja, vielleicht tue ich das alles, probieren noch möglichst ausblenden und so. Habe dann aber nachher beim Zusammenschneiden gefunden, dass es eigentlich überhaupt nicht stört und so auch ein bisschen Leben noch reinbringt, weil irgendwo beim Andi Schnutz gehört man im Hintergrund auch noch eine Querflöte spielen und habe dann so gefunden, es gehört irgendwie auch ein bisschen dazu. Und es wirkt echt so.
Eine Maturaarbeit wird bewertet und es gibt eine Note. Was hast du für ein Feedback bekommen zu deiner Arbeit? Und was hast du für eine Note gekriegt? Und beides darfst du sagen und musst es nicht sagen.
Also, ich habe ein mega gutes Feedback gekriegt, vor allem für einen Podcast. Und dazu haben wir ja noch einen Begleittext abgegeben und für den habe ich auch also sehr gute Rückmeldungen gekriegt. Und die ganze Arbeit nachher auch mit dem Vortrag zusammen ist ein Sechser gewesen. Das war cool gewesen.
Also diese Note kann man hemmungslos veröffentlichen.
Danke.
Ihr müsst ja diese Arbeit dann auch verteidigen oder präsentieren. Irgendeiner Präsentationsrunde. Was hast du für Feedback gekriegt von deinen gleichaltrigen Leuten? Hast du irgendwer gewinnen für den Jazz?
Also, es ist so, dass man sich im Vornherein müssen sich die Fünftklässler für die Präsentationen der Sechstklässler anmelden und es hat sich dort jemand von denen angemeldet. Das heisst, es ist also quasi nur jemand im gleichen Alter dort gewesen, aber sie hat gefunden, es ist ein mega spannendes Thema und sie hat gesagt, dass sie auf jeden Fall den Podcast auch noch hören wird.
Sehr schön. Ich hätte gerne von dir zum Abschluss, bevor wir in deinen Podcast komplett reinhören, jetzt den grad, und den auch geniessen können, von dir einen Werbesatz oder einen Spruch für deine Gleichaltrigen. Warum Jazz hören?
Jazz bietet halt eine ganz andere Möglichkeit als jede andere Musik, weil es hat viel mehr verschiedene Einzelheiten, wo man auch erst erkennt, wie gut das ist, wenn man es vielleicht so 3 oder 4 Mal hört. Also viel ist halt beim ersten Mal hören, denkt man sich vielleicht so, boah, ich weiß nicht. Aber umso mehr man es hört, umso besser wird es. Und darum sollte man es einfach mal probieren.
Danke, Sophia, dass du da bist im Jazz-Kurbüro und dass wir deinen Beitrag hören dürfen. Und jetzt wünsche ich allen ganz viel Vergnügen mit deiner Maturaarbeit. Die Entwicklung der Kur Jazz-Szene.
Jazz ist nicht etwas, was sich durch klare musikalische Parameter definieren lässt. Und Jazz ist mehr Haltung.
Die Individualität ist im Jazz etwas vom höchsten Gut.
Ich habe die Freiheit gesucht in der Musik.
Matura Podcast. Die Entwicklung der Churer Jazz-Szene. Der Jazz hat in Chur immer schon eine Bedeutung gehabt. Was vor allem daran liegt, dass Chur immer schon sehr offen gegenüber Musik war, die man vielleicht nicht gerade jeden Tag gehört hat. In den 50er Jahren ist dann der Vorläufer vom ehemaligen Churer Jazz Club gegründet worden. Die Churer Jazz-Szene hat sich zu dieser Zeit vor allem um den Fritz Trippel gedreht. Im Jahr 1977, also ungefähr 20 Jahre später, hat Andrea Engi den Jazzclub Chur zusammen mit dem Kurt Rüedi, am Urs Schenker, am Werner Tester und am Christian Bohner gegründet.
Mit denen hat man dann den Jazzclub gegründet, ne? Hier bei uns daheim. Und dann haben wir dann 1977 das losgelassen und dann hat es zuerst so einen Vorstand gegeben mit 5 Leuten. Und nachher hat man dann, mit der Zeit sind dann die, ja, zurückgetreten, oder? Man hat nicht Streit gehabt, aber man hat einfach, ja, ich habe es eben ein bisschen dominiert. Und am Schluss ist es einfach ziemlich bald, einmal nach 4, 5 Jahren, ist es dann eine One-Man-Show geworden. Und nachher habe ich das 41 Jahre im Ganzen, habe ich die Jazzkonzerte organisiert in Chur. Der Jazzclub ist am Anfang ja hauptsächlich an der Chicago Jazz Friends gehangen. Weil die, das ist so ja, eben Chicago Jazz, Dixieland, ein bisschen modern, so modern, ja, richtig, eben Chicago. Das ist halt so in den 20er-Jahren Musik gewesen. Und kurz vor dem Swing, die haben dann auch Swing dann gemacht und so Sachen. Und die haben ja den Herr Huckler gehabt, als Schlagzeuger. Und der Herr Huckler war Chefarzt im Kantonsspital gewesen, und Chirurg, und dann hat er Lempe gekriegt im Kantonsspital, weil sie gesagt haben, es geht nicht, dass ein Herr Professor da gegen Gage auftrete mit einer Jazzband. Das geht überhaupt nicht. Und dann haben die Chicago Jazz Friends gedacht, ja, aber wir spielen nicht an jeder Hochzeit und weiss nicht, wo gratis. Das kann ja nicht sein. Also spielen wir halt für den Jazzclub. Es haben mir Kasche gegeben und sie haben gespielt, ne, irgendwo, und ein bisschen Geld verdient, und das Geld haben sie vor zwei da reingeschoppert, und dann haben wir dann können ein bisschen so, ja, so starten. Wir haben die ersten Auftritte haben wir in der ja, also das sind natürlich kleinste Jam-Sessions gewesen mit dem Fritz Trippel in der Hofkellerei. Dort hat es einen kleinen Saal und dort hat es auch ein Klavier gehabt. Und dort haben wir immer so Jam-Sessions mit Kollekten gemacht. Und dann im November 1977 haben wir den Jazzclub gegründet, und dann haben wir irgendwie erste so Jam-Sessions gemacht oder so. Gratis haben die Musiker gespielt und haben da so ein bisschen Geld für uns verdient. Und dann haben wir Mitglieder gehabt und so. Aber richtig so Geld haben wir ja nicht gehabt. Es hat ja dann das Ascona-Festival gegeben. Das gibt es ja jetzt noch, aber damals ist das gegründet worden, in der Zeit auch, wo ich angefangen habe. Und die haben dann mit der Zeit so New Orleans meets Chur, Luzern und so. Also überall in verschiedenen Schweizer Städten hat es solche Veranstaltungen gegeben. Und das waren eigentlich Ausschnitte aus dem Programm, wo die dort unten das Ascona organisiert haben. Dann ist einfach ein Bus voller Musiker gekommen, 30 Leute sind auf Chur gekommen, und das hat Credit Suisse gezahlt, also damals Kreditanstalt. Und die haben jedes Jahr da 25'000 Franken gezahlt für den Transport von so Musikern in so einer Stadt wie Chur. Und da hat man dann solche Leute gekriegt, eben so 25, 30 so Musiker. Und die haben vor allem New Orleans Jazz, also alten Jazz gemacht. Und das haben die Leute ja sehr gerne gehabt. Und dann haben wir auf dem Kornplatz und im Stadtgarten bin ich Pionier gsi, haben das durchgestiert, dass man das dort drinnen kann machen. Und dann haben wir Open-Air-Bühnen im Ende Juni amigs, und haben dort dann die Musiker laufen lassen an einem Abend. Und da habe ich natürlich das Restaurant machen und alles, das Zeug organisieren und so. Da haben wir also bis zu 70'000 Franken Umsatz gemacht, nur mit Bier, Wein und Würst. In einem Abend. Unglaublich. Und da ist immer ein rechter Happen Geld zurückgeblieben. Und dann habe ich dann im Herbst wieder zu Wiener Arto-Gästen können machen. Top-Leute haben wir schon auch gehabt. Dave Brubeck zum Beispiel, das war zweimal zu cool gewesen. Oder Jimmy Smith, der Organist. Oder dann Teddy Wilson, Slam Stewart und solche Leute, die sind alle irgendwo in Lexika drin. Ne? Die findet man dann, die sind viel da gewesen. Hat's auch viel so, ich habe dann immer auch geschaut, dass es ein gemischtes Programm hat von der Stilrichtung her. Also ich habe geschaut, dass ungefähr jedes halbes Jahr die ganze Jazzgeschichte durchläuft. Also von ganz alt bis also kein Dixieland und kein Blues und kein Gospel. Das habe ich ganz selten gemacht. Es gibt höchstens 5 Konzerte, die ich von dieser Sorte gemacht habe. Je. Und der Rest sind mehr Swing und dann modern, bis ganz modern, bis Avantgarde. Jane Ara Bloom war da gewesen, oder ganz viele so Sachen, die wo dann sehr modern waren. Im Schnitt 12 Konzerte gemacht pro Jahr, 10 bis 12. Also es sind etwa 480 Konzerte in den 41 Jahren geworden. Und es sind etwa 2000 verschiedene, also nicht ganz 2000, etwa 1900 verschiedene Musiker zu Chur gewesen, teilweise vielmal und teilweise nur einmal, aber jedenfalls ganz viele Musiker sind zu Chur auftreten, also im Ganzen etwa. Und mit jedem habe ich zu Nacht gegessen, das kann ich auch sagen. Von diesen Musikern, praktisch mit jedem. Ja. Das Ende war einfach, nach 41 Jahren, ich muss sagen, ich kann die Qualität nicht heben, wo ich will. Weil ich bin davon ausgegangen, dass ich einfach auf internationalem Niveau arbeite und entsprechend Konzerte habe. Und dann ist, wo kann man, der Kanton und die Stadt haben das ja nie nachvollzogen. Ab 1994 haben sie unsere Subventionen nicht mehr erhöht. Und dann ist das immer gleich geblieben. Und wo kann man sparen? Man kann eigentlich, weil die ganzen Organisationskosten sind immer grösser geworden, die Infrastruktur immer anspruchsvoller, mehr Technik, mehr. Und das hat so viel mehr gekostet und dann hätte man können bei den Gagen immer ein bisschen abbauen. Aber wenn man halt so auf dem Niveau Dave Brubeck geschafft und dann kostet er 18'000 Gagen, ne? Und dann ist das wunderbar. Und wenn man dann am Schluss irgendwo sieht, also mehr als 3'000 kann ich nicht mehr zahlen, dann muss man aufhören. Das ist ganz einfach. Und damit habe ich dann einfach gestoppt, als ich 41 Jahre gemacht habe, im 18. habe ich dann per Ende Jahr aufgehört.
Mit dem Ende vom Jazzclub ist die Churer Jazzszene aber noch lange nicht ausgestorben. MusikerInnen aus jüngeren Generationen haben schon während der Jazzclub noch gegeben hat, angefangen, sich mit eigenen Projekten in die Churer Jazzszene einzubringen. Ein Teil von so einem Projekt war auch der Andi Schnutz.
Es gab relativ wenig einheimische Jazzmusiker. Es hat so ein bisschen Szene gegeben mit sehr traditionellen, so New Orleans-Style. Die haben ab und zu im Kapellenhof, es gibt auch ein paar Formationen, haben die dort Auftritt gehabt oder auch so eine Jam-Session. Aber das ist einfach nicht so das gewesen, was mich angezogen hat. Die sind natürlich auch ein, zwei Generationen älter gewesen als ich. Und Als ich vom Studium eigentlich nach Chur gekommen bin, habe zwar immer in Chur gewohnt, aber als ich auch da gearbeitet habe, dann in der Musikschule, meinen ersten Job als Musiklehrer hatte, da hat es nicht sehr viel gegeben. Und dann, weiß ich noch gut, wo der Rolf Gaflisch mich eines Tages gefragt hat, du, ich spiele jetzt so ein bisschen da in der und der Bar, das war noch nicht mal so, und ob ich mal Lust hätte, zum mitspielen und so. Natürlich habe ich ja gesagt, aber ehrlich gesagt habe ich gedacht, das ist eine Sache von 3-4 Mal und dann hat man es mal ausprobiert und dann hört man wieder mit dem. Und das Weekly Jazz hat es dann nachher relativ schnell geheißen, weil das jede Woche stattgefunden hat, aber immer mit anderen Musik. Das hat schon sehr viel in Bewegung gesetzt. Also man muss schon sagen, der Rolf Gaflisch war der Drahtzieher gewesen. Ohne ihn wäre das nie ins Rollen gekommen. Aber das ist jetzt ein bisschen krass, das Beispiel von Miles, aber ich habe ja auch gesagt, der Miles hat auch müssen seine Leute finden im Moment. Und ich glaube, das ist so ein bisschen etwas, was war. Oder wenn du ein paar interessierte, gleichgesinnte Leute um dich herum hast, dann entwickelt sich das.
Ich habe es wie immer probiert, um so gut wie es geht, mit anderen zusammen zu arbeiten. Also tendenziell miteinander, nicht gegeneinander. Und wo dann im 19. hat der Andrea Engi, das ist der Gründer und langjähriger Präsident vom Jazz Club Gutz, der bekannt wäre, hör auf. Und dann haben wir so gedacht, okay, aber jetzt müssen wir ja so wie die Geschichte und die Tradition und die langjährige Erfahrung, die es in Chur gibt, müssen wir ja probieren, in die Aktualität, also ins Jetzt und in die Zukunft können übernehmen. Und es wäre schade, wenn man mit dem Jazzclub eine Institution würde sterben lassen, die es seit 45 Jahren schon gibt. Und wo wahrscheinlich einer von den ältesten Jazzclubs in der Schweiz überhaupt ist. Und dann haben wir angefangen, Gespräche aufzunehmen, nicht so verschiedene Interessenten, verschiedene Konzepte. Dann haben wir auch gesehen, es gibt noch andere Veranstalter, die so auch das Bedürfnis haben, zum Zusammenarbeiten, oder wo wir klein sind oder zu wenig Einfluss und zu wenig Präsenz haben, um können allein vorwärts kommen. Und meine, dann hat es verschiedene Treffen gegeben, hat es verschiedene Austausche gegeben und am Schluss habe ich so dann wie so ein bisschen die Federführung übernommen, um zu probieren, das gesamte Spektrum vom Jazz, also über traditionellen Jazz bis zum modernen Jazz, Free Jazz, experimentelle Musik, aber auch Jazz, verwandte Stil, über alle Generationen verteilt, von Amateur bis Profis, von jung und alt, etc. Frauen und Männer, sie probieren das unter einem Hut zu bringen. Und aus dem aus ist dann Jazz Chur entstanden. Und von daher hat auch vielleicht ein bisschen ein Rettungsprogramm gewesen für gewisse Sachen, aber natürlich hat auch die Chance, um etwas in die Aktualität zu bringen und eigentlich das, was vor allem immer regeln, zusammenarbeiten, Ressourcen teilen, Synergien nutzen, um das auch wirklich dann auch in die Tat umzusetzen.
Besteht aus verschiedenen Elementen. Dazu gehören der Jazzclub Chur, Weekly Jazz, Soundhund, Palaver und die Akademie. Ein Teil von dem Ganzen ist auch der Jazz-Podcast von Christian Müller.
Podcast ist ein Teil von Jazz Chur. So. Und als Teil von Jazz Chur hat der Podcast eine andere Reichweite als wenn er jetzt nur ein Live-Konzert ist. Und das ist ein Instrument, wo wir am Anfang gar nicht so gecheckt haben. Und jetzt funktioniert das lässig. Wir können also Leute erreichen mit Inhalten, die nicht an ein Konzert kommen können, aus welchen Gründen auch immer. Am Anfang war es ja Corona und jetzt ist es Geografie natürlich und das Zeitmanagement, dass man keine Zeit hat, um zu kommen. Und kann dort partizipieren an Jazzkur auf eine Art. So. Dann haben wir den Jazz-Podcast aber auch geöffnet. Der heisst nicht mehr, heisst nicht Jazz-Kur-Podcast, der heisst jetzt nur Jazz-Podcast und funktioniert durch das eigentlich für die ganze Schweiz auf Schweizerdeutsch. Manchmal haben wir, selten, aber manchmal haben wir, auch die Mehrsprachigkeit drin. Das versuchen wir, obwohl er natürlich tendenziell auf Schweizerdeutsch ist. Ja, er hat Jazzkur eine Sichtbarkeit gegeben, er wird wahrgenommen in der Politik und bei Förderinstitutionen. Und insofern hat er geholfen, dass Jazzkur kann zeigen, schau, wir machen etwas, wir sind engagiert, uns ist der Jazz wichtig, uns ist die Arbeit wichtig, die wir machen. Und das zeigen wir auch mit dem Podcast ein bisschen. Und insofern hat er natürlich geholfen, weiterzukommen, uns als Verein vor allem, für Jazzmusik selber nicht wirklich nötig und hilfreich, aber er ist da, genau. Die Musik funktioniert auch ohne den Podcast, sage ich mal.
Aber die vielen neuen Möglichkeiten, die Jazzkur neben dem Jazzclub ermöglicht hat, sind nicht die einzigen Veränderungen. Auch die Art, wie das Programm zusammengestellt wird, hat sich seit den Zeiten des Jazzclub stark verändert.
Es sind etwa acht, die programmieren. Und die so wie unterschiedliche Bereiche abdecken. Also, ich denke jetzt zum Beispiel vor allem das Sommerfestival und so die regionalen und überregionalen Formate ab. Dann haben wir Leute, die national abdecken, Leute, die europäische Musik abdecken. Wir haben künstliche Leiterinnen, die experimentelle oder elektronische Musik abdecken. Und ich sage eigentlich immer den Leuten, buchen das, was euch gefällt. Buchen das, was ihr das Gefühl habt, das tut Kur unserem Publikum und einem Verein gut. Buchen Sachen, Künstler und Künstlerinnen, Bands, die noch nie in Kur waren. Also auch, wir haben ja auch nicht nur die Aufgabe, zum Bewährtes präsentieren, sondern wir müssen ja, oder wir wollen den Leuten ja wie auch neue Vorschläge unterbreiten, Neues können zeigen. Und buchen auch die Künstler und Künstlerinnen, die ihr Freude haben, zum zusammen einen Tag verbringen, also wo ihr am Bahnhof abholen, ins Hotel bringen, nachher einen Soundcheck mit ihnen machen und schauen, dass alles gut tönt, mit ihnen essen gehen, sie ankündigen tun, wo irgendwie auch neben der Musik auch sonst irgendetwas da hinterlässt, wo irgendwie inspirieren tun oder wo lustig sind, wo interessant sind, wo kritisch sind, also wo neben der Musik noch irgendein anderer Aspekt vom Leben da bleibt. Und dadurch ist das Programm, also sind unsere Konzerte immer sehr persönlich geprägt. Und in der Regel, der es gebucht hat, oder die es gebucht hat, sind auch immer vor Ort, kündigen die Band an. Und so gibt es auch für das Publikum gibt's einen anderen Bezug dazu, kann man es anders nachvollziehen. Die Weekly Jazz Sachen in Marseille, das ist eigentlich die Idee, da sind wir auch 4-5 Leute, die das Programm machen. Und dort ist die Aufgabe eigentlich die, dass man sich als Organisator, der dann auf der Bühne steht, in der Regel steht dort der Organisator immer auf der Bühne. Also, und das ist so eine Aufgabe, man soll sich selber herausfordern. Also zum Beispiel mit einem Thema oder mit einem Stil oder mit einer Interpretin, mit einer Band auseinandersetzen, die man vielleicht noch nicht so kennt oder die vielleicht sehr anspruchsvoll ist. Dann soll man sich auch herausfordern, in der Zusammensetzung von Formation, also dass man nicht nur bewährte und bekannte Musikerinnen einladen, sondern dass man auch mutig, bewusst jemanden einladen, den man nicht kennt. Auch mit dem Risiko, dass es vielleicht nicht funktioniert oder dass es vielleicht nicht zwischen Menschen nicht so funktioniert, aber einfach auch mutiger neue Schritt gehen, dadurch irgendwie das Netzwerk erweitert, dadurch neue Erfahrungen sammelt. Und dann auch so etwas, was so ein bisschen zu dieser unmittelbaren, direkten, niederschwelligen Art von man soll passen. Das ist eine Bar, man ist sehr nah aufeinander, sehr, sehr direkt. Es gibt in dem Sinn keine Bühne, es gibt keine Abschrankungen. So. Also auch ein Musikstil, aber auch so Charaktere auf der Bühne, die mit dem umgehen können. Also wo auch gerne Kontakt mit Leuten suchen, die dann nach dem Konzert und in der Pause auch gerne an den Tisch hocken und mit jemandem über Gott und die Welt oder Jazz und Musik philosophieren. Das sind so Voraussetzungen, die dann stimmen müssen. Und meistens klingt das. Und das ist, glaube ich, auch das, was so auch Leute immer wieder anzieht. Man geht rauf und was passiert heute? Wer lernt die Leute kennen?
Besteht aus mehreren Angeboten. Eins von diesen Angeboten ist Backstage.
Also jetzt gibt es ein Format, das heißt Backstage. Das ist jetzt nicht eine spezielle Förderung von Einzelnen, sondern das ist mehr so, dass Klassen, aber es kann jetzt auch eine Talentklasse, die ja sehr klein ist, das sind weniger als 10 Leute in Kur, dass die halt zu einem Konzert gehen und vorher mit diesen Musikern ein Gespräch führen. Und auch mal auf die Bühne gehen und dann schaut man halt ein bisschen an, welche Instrumente haben sie und dann kannst du vergleichen mit dem, wo du spielst und so. Also, dass man noch ein bisschen näher ist. Und dann natürlich die Formate, wo jetzt zum Beispiel halt in der Masseurbar oder im Oko, wo es halt einfach so niederschwellig ist, also wo es nicht einmal eine Bühne gibt in dem Sinn, sondern du kannst einfach an und kannst mit diesen Leuten schwätzen. Also, der da gibt es nicht so eine Hierarchie und das wollen wir ja auch ein bisschen fördern, dass man einfach auf die Leute zugehen kann, wie du auch zu mir kommst und sagst, du kannst ein bisschen über das reden. Das ist ja auch schon etwas, finde ich. Und Förderung, ich muss ehrlich sagen, dass ich natürlich probiere, so ein bisschen mit den Bands einfach gute Musik zu machen. Es muss auch nicht Jazz sein, ich zwinge auch niemanden dazu. Aber das ist, glaube ich, wenn man es einfach macht, das war bei mir ja auch so gewesen, dann entwickelt sich am meisten und weniger mit dem gehobenen Zeigefinger. Das ist dann Musik so. Das wollen wir auf keinen Fall.
Eine weitere Veränderung, die es durch die Gründung von Jazzkur gegeben hat, sind auch die Veranstaltungsorte. Zu der Zeit des Jazzclub haben die meisten Konzerte im Saal vom Hotel Drei König stattgefunden. Jazzkur macht das aber anders.
Für uns ist wichtig, immer auch zu probieren, die Musik in einen geeigneten Kontext können stellen. Wir sind am Anfang, also bis vor 3 Jahren mit Wiki Jazz, sind wir ja nur in der Masseurbar gewesen. Es ist ein grossartiger Ort, ein toller Ort, aber nicht alles lässt sich optimal in einer Bar inszenieren. Also es gibt Formation, es gibt Musikstil, die brauchen ein bisschen konzertanteren Rahmen. Und wir haben die eigentlich immer gesucht und eigentlich beim Zusammenschluss ist dann auch der Nicolas Schmid vor Posten wieder für uns zugekommen und gefragt, hey, wollen wir gewisse Sachen bei uns machen? Und das ist natürlich eine super Ergänzung zur Marseille-Bar, also eine andere Ambiance, ein anderer Raum, eine andere Konzertsituation, aber auch ein Vorteil für uns. Wir haben so mal Zugang gekriegt zu einem anderen Publikum, so zum Postremise-Publikum. Vorteil zur Postremise zumal ist, dass das Jazz-Pur-Publikum auch in die Postremise kommt und wird dadurch aufmerksam auf ihr Programm. Und bei der Kulturgarage Okro ist natürlich, liegt in der Familie, das ist mein Bruder, wo die Galerie hat und wo auch die Kulturgarage vor 2,5 Jahren eröffnet hat. Und dann haben wir gesagt, komm, wir probieren mal, wie der Raum funktioniert. Wir haben festgestellt, der Raum bietet wahnsinnig viele Möglichkeiten, eignet sich aber sehr, sehr gut für eher kleinere Formationen. Es ist sehr ein intimer Ort, auch wenn er eingerichtet ist, mit dem Licht, mit dem Vorhängen, mit all den Möbeln und mit der Kunst, die dort ist. Und haben dann jetzt angefangen, auch mit dem Raum zu experimentieren. Wir haben jetzt eigentlich dort uns entschieden, was dort gut reinpasst, sind die Gesprächsrunden, die wir haben, Palaver, wo zum Teil auch Podcasts aufgezeichnet werden, sind Solo-Konzerte über simple Singer-Songwriter-Sachen, Solo-Jazz-Konzerte oder experimentelle Konzerte und so junge, aktuelle, moderne Schweizer Jazz passt da gut in die Ambiance. Jetzt haben wir das können ein bisschen auch können aufteilen, wenn eben die verschiedenen Elemente in der Kulturgarage, wir haben den Schweizer Jazz und die europäische Jazz-Szene in der Postremise, wir haben die lokal, regional, bis zur Schweizer Jazz-Szene, die aber so relativ in einer Ad-Hoc-Situation zusammenkommt, haben wir immer Söhne. Und wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir mit diesen Orten zusammenarbeiten können und hoffen, dass es die noch möglichst lange gibt in dieser Konstellation wie jetzt.
Die Churer Jazz-Szene hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass die Entwicklung so schon abgeschlossen ist.
Dass man so die Offenheit und das Gefühl behaltend.
Dass der Jazz mutig bleibt und dass es sich weiterentwickelt und dass es immer wieder Leute gibt, die auch hinterfragen, was wir machen.
Podcast. Jazz Cool.